Ein herzliches Willkommen zur 53. Folge von Update Klima und Energie, die 14. Folge der zweiten Staffel. Ja, ich freue mich sehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der einer der Pioniere vor allem im Bereich Windenergie ist, im Bereich Energiewende insgesamt. Heute ist mein Gast Heinrich Bartelt, der sich am besten gleich selbst vorstellen kann. Lieber Heinrich, erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön, Stefan.
Ja, lieber Heinrich, du bist ja schon ziemlich lange im Bereich Energiewende tätig, bist als Unternehmer tätig erfolgreich, aber auch in diversen Verbänden, die du teilweise auch mitbegründet hast selbst. Jetzt kommst du gerade zurück von der 21. Weltwindkonferenz aus Australien. Das habe ich jetzt als Anlass genommen, um dich mal einzuladen, aber ich hatte eigentlich schon lange vor, dich mal hier mit einzuladen zum Podcast, um mit dir über die Anfänge der Windenergie in Deutschland vor allem zu sprechen, und das dann mit den aktuellen Entwicklungen zu verbinden. Lieber Heinrich, magst du dich mal selbst vorstellen, wie bist du dazu gekommen, dich im Bereich Windenergie, ich glaube, erstmal unternehmerisch auch zu betätigen und dann auch sehr stark monopolitisch?
Ja, also wenn ich mal zurückdenke, ist das schon über 40 Jahre her. Ich war in den 70er Jahren auch in der Umwelt- und Anti-Atom-Bewegung mit dabei, habe in meiner Region im Landkreis Osnabrück am schönen Teutoburger Walde die Grünen mitgegründet und war dann auf verschiedenen Demonstrationen in den 70ern in Lüchow-Dannenberg mit dabei. Und einmal 1978 auf einer Demonstration auf einem Bauernhof in Lüchow-Dannenberg war riesige Polizeimassen waren dort versammelt. Ich komme selber auch von einem Bauernhof. Das war für mich eine total strange Situation. Aber auf diesem Bauernhof lief ein Windrad. Und da dachte ich, Donnerwetter, wir dürfen uns nicht nur ablehnend in der Umweltbewegung betätigen, wir müssen auch positive Alternativen aufzeigen. Und so bin ich dann 1979, ein halbes Jahr später im Frühjahr mit einigen Freunden daran gegangen, selber zwei Windräder zu bauen. Und die liefen gut und das war sozusagen mein Drive, es weiter zu tun. Dann lernte ich 1982 den ersten deutschen Windkraftbetreiber hier in meinem Nachbarort in Mettingen kennen, den Lehrer Dietrich Koch, der dort ein erstes 20 kW-Windradnetz gekoppelt betrieb und sehr viel Lobbyarbeit machte. Und wir hatten dann gemeinsam die Idee, wir müssen einen Interessenverband gründen, um die Windenergie in Deutschland voranzubringen. Das haben wir dann 1985 getan, sind dann Lobbyarbeit in Düsseldorf, Hannover und zum Teil auch in Bonn gestartet. Und parallel habe ich dann auf unserem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb 1988 mit meinem Bruder ein Windrad in Betrieb genommen, eines der ersten auch in Niedersachsen. Und wir haben dann im selben Jahr auch unsere Firma gegründet, Vistra, mit der wir bis 1996 etwa 100 Windkraftprojekte in Deutschland entwickelt haben.
1978, hast du das erste Mal ein Windrad gesehen. Da warst du ja
Richtig.
45-Jähriges dieses Jahr
Ja,
sozusagen.
ich muss vielleicht noch einen Schritt zurückgreifen. Ich hatte während meiner Studentenzeit, ich habe Pädagogik studiert. Und wir hatten auch mit Projektpädagogiken, Sonderpädagogiken zu tun, zum Beispiel mit der Twint-Pädagogik. Das war eine spezielle Schule in Norddänemark, wo Mitte der 70er Jahre Eltern, Schüler und Lehrer ein riesen Windrad gebaut hatten. Damals eine Megawattanlage für, ich glaube, 300.000 Mark etwa. Das hat mich total fasziniert. Und ich habe das Poster dieser Twint-Mühle, die noch heute immer in Betrieb ist, an der Tür meiner Studentenbude hängen gehabt, war also so ein bisschen schon darauf vorbereitet, irgendwann nach meinem Studium dieses Windrad dort in Lüchow-Dannenberg zu sehen. Das war das Erste, was ich dann live gesehen habe.
Das ist ja auch ein tolles Projekt. Ne? Das war, glaube ich, 78, 79 ging die Windkraftanlage in Betrieb. Vielleicht für die, die das nicht kennen, das war eine 2-Megawatt-Windkraftanlage, die ja immer noch läuft, lange bevor dieses Grovian-Projekt gescheitert ist. Ne? Das war in 79 auch oder 78? Wann ging die in Betrieb?
Ja, also ich denke vielleicht sogar noch ein bisschen eher, oder das wurde früher vorbereitet, aber das muss wenigstens 78 schon in Betrieb gewesen sein, ja.
Und das hat dich dann sozusagen zusätzlich noch motiviert
Weil
dazu.
mein Studium ging 1980 zu Ende und ich habe es mehrere Jahre an meiner Tür gehabt, dieses Foto dieser eindrucksvollen Anlage.
Und dann 88, ich habe dich ja auch mal besucht auf dem Bauernhof. Da hast du mir diese kleine Anlage auch mal gezeigt, beziehungsweise was da noch übrig war. Ihr habt das dann sozusagen aus Idealismus betrieben, ne? Ihr habt den Strom einfach, wie habt ihr den ins Netz eingespeist oder wie ging das denn?
Ja, es war Idealismus, aber wir hatten damals schon klar, mit Gründung des Interessenverbandes Windkraft Binnenland 1985, wir wollen keine Bastlerbewegung initiieren, sondern wir wollen eine industrielle Bewegung initiieren, die irgendwann dann auch mal die Atomenergie ablösen kann.
Also zu der Zeit ging es dann los und ich habe jetzt so verstanden, da gab es dann schon auch ein paar andere Pioniere auch in Deutschland. Ihr habt euch angefangen, euch zu vernetzen dann. Also Mitte der
Genau das
80er.
war der Punkt. Was einer alleine nicht kann, können viele gemeinsam viel besser. Und die Lobbyarbeit, die ist dann auch sehr munter und schnell in Gang gegangen. Und ich kann mich entsinnen, wir fanden in Düsseldorf einen interessanten Ansprechpartner. Das war der Christoph Zöpel, der war Bauminister. Und mit dem haben wir schon 1988 darüber gesprochen, dass es für Windenergie im Baugesetz eine Privilegierung geben muss. Die bestand damals schon im damaligen Bundesbaugesetz für Kernenergie und Kohleenergie, also für konventionelle Kraftwerke. Und wir haben gesagt, es darf doch nicht sein. Tschernobyl passierte dann 1986, das hat uns nochmals elektrisiert. Es kann doch nicht sein, dass diese umweltschädlichen Energien privilegiert sind, aber die umweltfreundlichen Alternativen nicht. Und das hat Zöpel verstanden und hat dann im März 1988 tatsächlich den ersten Erlass für die Privilegierung von Windenergie gemacht. Du hast ja auch nach Meilenstein gefragt. Das war vielleicht sogar ein vorläufiger Meilenstein, ein ganz wichtiger, den wir damals durch den Verband initiieren konnten.
Das ist ja toll. Also, so mal um die, die da nicht so drin sind. Privilegierung heißt, dass ich überall ein Windrad bauen darf. Auch außerhalb von urbanen Strukturen oder sowas. Es gibt Gebäude, darf man nur zum Beispiel, ich glaube, landwirtschaftliche Gebäude oder halt Atomkraftwerke darf man bauen. Und seit dem Zeitpunkt darf man auch Windkraftanlagen im Prinzip überall bauen, ne? Also, überall auf dem
In
Acker.
Nordrhein-Westfalen war das damals.
Das
Das
war
war
erstmal der
ein
Anfang, ne?
Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wir haben dann auch angefangen, das auf Bundesebene zu lobbyieren. Das kam dann 1996. Das war dann der zweite wichtige bundesweite Meilenstein nach dem ersten 1990, 91, das Stromeinspeisungsgesetz. Ganz wichtiger Schritt, den wir erreichen konnten, weil wir norddeutschen Windleute uns mit den süddeutschen Wasserkraftleuten vernetzt haben. Dann 1991 auch den Bundesverband Erneuerbare Energie gegründet haben. Und durch diese Kooperation bundesweit mit den anderen Erneuerbaren gelang uns dann 1990 dieses Stromeinspeisungsgesetz, das dann eine faire Vergütung für Wasserkraft und Windenergie brachte und die erste kleine Windenergiebewegung in Deutschland damit vorangebracht hat. Bis es dann im Jahr 2000 unter Rot-Grün das Erneuerbare Energiengesetz gab. Das war, denke ich, aus allgemeiner Sicht der allerwichtigste Meilenstein in der deutschen Regenerativbewegung, dass alle erneuerbaren Energien, also Wasserkraft, Windenergie, Biomasse, Solarenergie, ganz wichtig, und auch Geothermie für jede Kilowattstunde eine Abnahmegarantie und einen Mindestpreis bekamen.
Wie habt ihr das vorher denn gemacht? Also du sagst, ihr habt eure erste Anlage 1988 gebaut, da gab es ja noch keine Vergütung, oder?
Es gab eine lächerlich niedrige, vierstufige, viergeteilte Vergütung, Tag- und Nachttarife, Sommer, Winter, unterschiedliche Tarife, die lagen so im Schnitt vielleicht damals, muss ich mal überlegen, bei 5, 6 Pfennigen, während der allgemeine Stromtarif bei 16, 17 Pfennigen ungefähr lag damals, also etwa 8 Cent, nach heutiger Rechnung, waren wir eben bei lächerlichen 3 Cent, mit denen man natürlich keine Anlagen befriedigend betreiben konnte. Und so war denn die Hauptaufgabe der entstehenden Verbändestruktur, faire Preise für Erneuerbare durchzusetzen.
Also habt ihr diese Interessengemeinschaft Windkraft Binnenland, soweit ich das weiß, war von dir mitgegründet worden. Habt ihr euch zusammengetan, seid nach Bonn gefahren damals noch? Ich bin ja jetzt auch hier
Richtig,
in Bonn.
genau. Wir
Und habt dann
haben,
dort mit den Ministerien geredet oder mit den Abgeordneten? Wie muss man sich das vorstellen?
wir haben dann, ich wurde dann 1996 zum ersten Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie. Das war dann der Zusammenschluss unseres Binnenland-Windkraftverbandes mit dem Küstenverband Deutsche Gesellschaft Windenergie. Da haben wir gesagt, wir müssen die Kräfte zusammentun. Die wurden 1996 fusioniert. Ich wurde dann der erste Hauptgeschäftsführer des Verbandes, war dann auch damit beauftragt, das Lobbybüro zunächst in Bonn aufzubauen. Und natürlich haben wir dann auch Termine vor allen Dingen im Bundeswirtschaftsministerium gemacht. Immer ging es darum, eine faire Vergütung zu erreichen. Haben auch gelernt, wie man Abgeordnete anspricht, haben einen parlamentarischen Beirat für den Verband vorbereitet und konnten so tatsächlich dann in einer Zeit der deutschen Wende, wo die deutschen Energieversorger das gar nicht auf dem Schirm hatten, das Thema Erneuerbare, sondern nur im Osten unterwegs waren und dort die Netzbetriebe aufkauften, um sich dort auch zu verbreitern und die Monopolstruktur dort auch in Ostdeutschland aufzubauen. In der Zeit gelang es uns mit den Wasserkraftlern in Bonn dieses Stromeinspeisungsgesetz hinzubekommen, das zum 1. Januar 1991 in Kraft trat.
Das war ja durchaus auch, waren auch viele Abgeordnete, aber ich glaube auch so eine parteiübergreifende Allianz, ne? Also, ja, du hast jetzt gerade die Wasserkraftleute, da war ja, glaube ich, Matthias Engelsberger mit dabei als Abgeordneter von der CSU,
Richtig,
soweit ich weiß.
richtig,
Gab es aber
ja.
auch in anderen Parteien auch Verbündete, ne? Die dort in
Ja,
Bonn gesessen
natürlich
haben.
war für uns genauso wichtig Hermann Scheer, der damals schon Eurosolar gegründet hatte und bekannt war für sein Eintreten für die erneuerbare Energien. Er war ja Außenpolitiker und ist, wenn ich es richtig verstanden habe, aus friedenspolitischen Gründen dazu gekommen, dass Solarenergie und Windenergie genutzt werden muss. Ein Aspekt, der ist viele Jahre dann viel zu wenig beachtet worden. Das hatte Hermann Scheer aber von Anfang an als starkes Argument mit dabei. Er war der wichtigste Vertreter in der SPD für uns. Und bei den Grünen war es Wolfgang Daniels, der damals im Bundestag war und von den Grünen aus das Thema mit befördert hat.
Hermann Scheer, da fällt mir übrigens auch diese Anekdote ein. Der hat ein Buch damals geschrieben, ich glaube 86, Die Befreiung von der Bombe. Da war noch zu der Zeit vom Kalten Krieg. Ich habe für Hermann gearbeitet, als dann der Bundestag nach Berlin gezogen ist, da waren von diesen ganz viele übrig, weil das Buch kam zur falschen Zeit raus mit Abrüstung und so weiter, mussten ganz viele entsorgt werden. Aber ganz spannend, und ich habe mir auch eins aufgehoben, ist, dass da tatsächlich ein Kapitel schon drin steht, wo er noch nicht als Energiepolitiker aufgetreten ist, dass man die Atombombe überwinden kann durch eine solare Weltwirtschaft. Das fand ich also wirklich spannend, und da merkt man wirklich, wie er daraus dann die anderen Konzepte dann erst entwickelt hat. Die kamen dann so in den Folgejahren. Dann wurde auch 88, glaube ich, Eurosolar gegründet.
Ja. Also er ist dann persönlich auch in den 90er Jahren ungeheuer stark eingestiegen in das Thema Erneuerbare. Ich glaube auch, das weißt du besser als ich, Stefan, er hat in der SPD eine ganz starke Rolle, irgendwann die führende Rolle und dann als Rot-Grün 1998 die Regierung übernahm, war er der führende Politiker der Erneuerbaren und hatte auch eine wichtige Runde in der SPD um sich geschart, wo wir dann erstmalig das Gefühl hatten, jetzt sind wir angekommen. Wir haben eine starke parlamentarische Unterstützung und ja, dieser Drive führte dann auch zur Verabschiedung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum 1. April 2000.
Vielleicht bevor wir dahin kommen, mir fällt ja noch ein, da gab es ja vorher aber auch schon mal Rückschläge, ne? Also ich erinnere mich, 97, Rex Roth als damals als Bundeswirtschaftsminister von der FDP, hier heute auch sagen manchmal ein bisschen schwierige Partei ist, die anzusprechen. In dem Jahr wurde dann der europäische Strombinnenmarkt liberalisiert, und dann hat man ja versucht, das Stromeinspeisungsgesetz in der Substanz abzuschaffen. Kannst du vielleicht
Ja, ist
wirklich aus deiner
richtig.
damaligen
Ist
Wahrnehmung
richtig.
das?
Wir hatten ja in den 90er Jahren, seitdem das Stromeinspeisungsgesetz 91 kam, schon eine kleine industrielle Entwicklung bei der Windenergie. Und die ist natürlich dem alten Monopol Bayernwerk, Preußen Elektra RWE kräftig in die Knochen geschossen und man ahnte schon, dass man vielleicht erhebliche Marktanteile verlieren könnte. Und das war dann 94, 95 absehbar. Dann sind die Großen angefangen, gegen dieses Stromeinspeisungsgesetz zu klagen vor dem Bundesgerichtshof. Das haben wir gemeinsam im BE abwehren können. Dann 1996 vor dem Bundesverfassungsgericht. Das haben die Großen auch verloren. Da waren wir sehr stark involviert als Erneuerbare. Und natürlich wurde diese Anti-Arbeit gegen die Erneuerbaren auch parlamentarisch gestützt, vor allen Dingen aus der FDP. Und der damalige Wirtschaftsminister Rexroth hatte dann keine bessere Idee, als den Tarif des Stromeinspeisungsgesetzes reduzieren zu wollen. Und dann haben wir damals eine erste große Demonstration für die Erneuerbaren in Bonn geplant im Jahr 1997. Die fand dann statt am 23. September. Und das muss wohl den Politikern dort ganz heftig in die Knochen geschossen sein. Am Bundeskunstministerium, an der, was ist es, die Adenauer-Allee oder die Schumacherstraße, weißt du besser als ich,
Mittlerweile ist es Helmut-Kohl-Allee und
Helmut-Kohl-Allee.
Willy-Brandt-Allee.
Jedenfalls, wir haben gegenüber der FDP-Zentrale demonstriert. Da waren 5000 Leute auf der Adenauer-Allee, richtig? Fuhren die LKWs der Windindustrie auf und ab, Türme, Flügel. Niemand hatte bisher gesehen, dass die Windindustrie so stark war. Es waren Politiker aller Parteien auf dem Podium und noch am selben Tage unter dem Schock dieser Demo hat Rexroth davon abgelassen, die Windvergütung reduzieren zu wollen. Und dann war es ja auch Gott sei Dank mit der Kohl-Regierung bald zu Ende, sodass von Rot-Grün neue Impulse gesetzt werden konnten.
Also nochmal das Erlebnis, das du schon aus den 80ern schilderst. Ihr habt euch zusammengetan, habt euch einfach gewehrt, ne? Oder beziehungsweise
Ja,
zusammen
klar.
gesagt, das, was nötig ist. Und dann gab es, du hast es gerade schon
Und wichtig,
angesprochen, dann gab es ja die Ruhr.
das waren eben nicht nur die Pioniere, sondern wir haben mit der Industrie zusammengearbeitet. Das war eine Demonstration der Windpioniere, der Betreiber und der Windkraftindustrie und der Gewerkschaften und des Bauernverbandes. Also wir haben versucht, auch verschiedene Interessengruppen dabei zusammenzuführen. Das ist sehr gut gelungen.
Also breite Allianz wieder, ne? Sehr wichtig.
Ja.
Und dann ist es ja dann mit dem Regierungswechsel von der Kohl-Regierung zur Schröder-Regierung, das für energiepolitisch vielleicht ein bisschen irreführend ist, wenn man es als Schröder-Regierung bezeichnet. Dann gab es ja wirklich, glaube ich, den großen Durchbruch, ne? Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2000. Wie hast du da die Rolle sozusagen als Branche wahrgenommen? Habt ihr euch da ähnlich aktiv einbringen können wie vorher oder waren dann auf einmal die Abgeordneten, die das ohnehin alles schon wollten?
Ja, also diese Demonstration vom September 97, die hat die Branche ungeheuer zusammengeschweißt und hat uns gelehrt, wir müssen zusammenarbeiten, auch wenn zum Teil unterschiedliche Interessengruppen da waren. Aber dieses gemeinsame Vorgehen war der Erfolgsfaktor. Wir waren dann parallel auch angefangen, in Brüssel ein Büro aufzubauen, weil nachdem die Energieversorger, die deutschen großen Versorger, die Prozesse in Deutschland verloren haben, haben sie versucht, ihre Anti-Arbeit bei der Europäischen Kommission, bei der Wettbewerbsdirektion weiterzumachen. Sie haben einen Legal Case, ein Verfahren gegen uns vor dem Europäischen Gerichtshof gestartet. Und wir haben dann Bekannte aus Dänemark, Irland, Holland, Frankreich, Spanien, Österreich, Portugal, Italien zusammengerufen und einen Europäischen Verband der Erneuerbaren gegründet, EREF. European Renewable Energies Federation mit einem Büro in Brüssel, haben die Lobbyarbeit dort gestartet. Und das hat sich so ein bisschen gegenseitig gestützt, die rot-grüne Bewegung, die dann von Berlin auskam, mit einem Nachdenken, beginnende Nachdenken in Brüssel. Und als dann im Jahr 2001 dieser Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof scheiterte für die Großen und wir waren die Sieger, ja, das war so ein bisschen, da war die erneuerbare Energienbewegung erwachsen geworden. Dann waren die Hindernisse aus dem Wege geräumt. Dann gab es 2001 auch die Direktive für die erneuerbaren Energien, die im Wesentlichen auf den Gedanken des deutschen Stromeinspeisungsgesetzes, des deutschen erneuerbaren Energiengesetzes aufbaute. Und diese Bewegung dann in die europäischen Nachbarländer verbreitet hat. In Dänemark war es schon gut auf dem Wege. In Spanien ist es dann ganz stark gekommen und andere europäische Länder kamen dann ebenfalls auf den Weg. Und das war eigentlich der Verlust des Prozesses vor dem Europäischen Gerichtshof und die europäische Direktive waren dann so der Start für die industrielle Entwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene für den Ausbau der Windenergie.
Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten im Jahr 2001.
Das
Dann haben
war
wir
auch
ja
dieses
uns noch
Erfolgsjahr
sozusagen noch weiter
2001,
internationalisiert, ne?
richtig, als wir gesagt haben, Erfolg in Europa, lasst uns Mut haben, diesen Erfolg auch weltweit auszubreiten, sodass wir dann beide waren ja auch mit dabei, Stefan, in Kopenhagen in Dänemark 2001 die World Wind Energy Association gegründet haben.
Und seitdem kann man sagen, ist es ja wirklich bemerkenswert, wie sich die Windenergie weltweit entwickelt hat. Wir haben ja dann auch dann 2004 vor allem, glaube ich, das ist wirklich ein wichtiges Datum in China, die nee, Moment, die war dann zwei, doch 2004 in China die Weltwindenergiekonferenz organisiert. Das war dann die dritte. Das war ja echt so ein Start von, da
Ja.
ist die chinesische Industrie ja zu dem Zeitpunkt an explodiert. Ich glaube, das war neben dem EEG wahrscheinlich doch das wichtigste Datum, ne, wenn man sich, oder die wichtigste Entscheidung, wenn man sich so die
Also
globale
das kann
Entwicklung
man
anguckt.
heute gar nicht hoch genug hängen, dieses Datum 2004. China dort mit großen Augen auf Europa und speziell auf Deutschland geschaut. Und du wirst dich erinnern, Stefan, es war der deutsche Umweltminister war da, Jürgen Trittin, Hermann Scheer war da, beide haben begeisterte Reden gehalten. Beide wurden auch dann mit dem World Wind Energy Award ausgezeichnet. Und die chinesischen Ministerien waren hochrangig vertreten. Und man hat das dann einfach ernst genommen. Man hat gesehen in China, Donnerwetter, Europa treibt eine wichtige industrielle Neuentwicklung voran. China muss teilhaben. Zumal ja auch China ein Umweltproblem bekam mit der Luft in den Städten. Aber China wollte eben auch an dieser neuen industriellen Entwicklung teilhaben. Und man muss wirklich mit sehr viel Respekt sagen, der Ausbau, den China seitdem hingelegt hat, ist einfach total beeindruckend und stachelt uns häufig an, nicht nur im Bereich der Elektroautos besser zu werden angesichts der chinesischen Konkurrenz, sondern auch bei den Erneuerbaren und auch bei der Windenergie wieder ganz vorne technologisch dabei zu sein.
Ja, zur Einordnung, damals hatte China, ich glaube, um die 500 Megawatt an installierter Leistung. Nächstes Jahr wird China 500.000 Megawatt erreichen. Also das ist eine Vertausendfachung innerhalb von den dann 20 Jahren, ne? Das ist schon
Ja,
bemerkenswert.
unglaublich. Ja.
Und das strahlt auch ja in sehr viele andere Länder aus. Du warst jetzt gerade in Australien. Ist es da auch so wahrnehmbar? Also einer der Sponsoren, Hauptsponsoren, ist ja ein chinesischer Hersteller gewesen bei der Konferenz. Kann man das auch feststellen, dass nach wie vor Europa oder ist es stärker China oder was treibt dort die Leute an?
Ja, es ist ja sozusagen der andere Teil der Welt, Australien, nicht nur von der Tageszeit und von der Jahreszeit. Australien ist auch ein Stück stärker von China beeinflusst und von der chinesischen Industrie beeinflusst. Ganz wunderbar war die Entwicklung auf dieser Insel Tasmanien zu sehen, wo die Konferenz in der Hauptstadt Hobart stattfand. Tasmanien ist ja heute die erste Region weltweit, die von sich behauptet, wir haben schon 100% Erneuerbare im Stromsektor erreicht. Und es ist unglaublich, diese Ambition. Wir wollen 200% erreichen bis 2040 und wollen das Festland Australien mitversorgen. Also das war schon sehr inspirierend. Kann auch bei uns ländliche Regionen in Deutschland und in Europa inspirieren, mehr an erneuerbare Entwicklung zu tun, um die Metropolen auch zu versorgen. Aber auch Australien, nach vielen Jahren der Skepsis und Verzögerung, scheint unter der jetzigen sozialdemokratischen Regierung die Bewegung der Erneuerbaren und auch der Windenergie sehr gut voranzukommen. Und die allgemeine Stimmung war dort, die Erneuerbaren sind die billigsten. Solarenergie und Wind an Land sind die kostengünstigsten Energieträger. Sie werden in den Industrialized Countries, in den Industrieländern, in den nächsten 10 bis 20 Jahren die allerwichtigsten und preisgünstigsten Energieträger bleiben. aber auch die unterentwickelten Länder. Man hat das gesehen, als jetzt der neue Präsident des Weltwindverbandes bestimmt wurde, ein Pakistaner. Auch die sich entwickelnden Länder, die Developing Countries, versprechen sich sehr viele Chancen. Und letztlich ist Afrika der Kontinent mit der größten Einstrahlung an erneuerbare Energien, wo also auch Riesenchancen sich für die nächsten Dekaden auftun.
Jetzt wollen wir mal, bevor wir nochmal den positiven Ausblick dann vielleicht am Ende nochmal machen, aber beim Stichwort Australien fällt mir dann auch immer ein, das war so eins der ersten Länder, wo ich aber auch von angeblichen Widerständen gehört habe. Dass da von irgendwoher falsche Informationen kommen, und zwar jenseits von den politischen Widerständen, von denen wir ja schon gehört haben, die ja von der klassischen Energiewirtschaft kamen, in Europa schon in den 90ern, ne, in Deutschland, die dann auch ihre politischen sozusagen Agenten hatten, ne, in manchen Parteien mehr als anderen. Aus Australien habe ich öfter gehört, ja, die Leute seien dagegen. Also lang bevor man das auch mal in Europa angefangen hat zu hören, da war das ja am Anfang mehr eine Bürgerbewegung, so habe ich das immer wahrgenommen. Schilder mal du, wie du sozusagen die Erfahrung, wie die auf dich wann du das erste Mal darauf gestoßen bist. Am Anfang hast du dich vermutlich ja wirklich auch als Teil der Umweltbewegung als ein Guter gefühlt und hat wahrscheinlich ganz lang angehalten. Wann bist du das erste Mal damit konfrontiert worden, dass vielleicht auch jemand mal was gegen eine Windkraftanlage hat?
Also wir Pioniere damals in den 80ern und Anfang der 90er Jahre, wir waren ja fasziniert. Und viele, die ersten Windräder besuchten, waren auch fasziniert und dachten, Mensch, Donnerwetter, das ist die Alternative, das funktioniert, das dreht sich. Es ist schadstofffrei, es ist einfach ein Traum, sowas zu realisieren und ein Gefühl dafür zu kriegen, dass das auch mal eine industrielle Entwicklung werden kann. Und dann kamen irgendwann in den 90er Jahren auch Stimmen von Leuten in touristisch interessanten Gebieten, die sagen, wir sehen da plötzlich vor unserem Wohnzimmer, wo wir bislang einen schönen Ausblick hatten, da sehen wir plötzlich so einen Spargel stehen. Und man ist nicht daran beteiligt. Und andere verdienen das Geld vielleicht damit. Und ich hatte immer so den Eindruck, da wo die Leute an den Vorteilen profitieren, wo sie mit dabei sind. Und wir hatten ja von Anfang an auch Gemeinschaftsprojekte. In Dänemark war das so, in Holland war das so, auch in Deutschland waren auch hier im Osnabrücker Raum Anfang der 90er Jahre Gemeinschaftsprojekte, die es immer noch gibt. Wenn man dabei war, ja, dann gab es kein Problem, aber wenn man nicht dabei war und man sah da etwas, was man bislang noch nicht kannte, wo man nicht profitierte, ja, dann gab es auch mal skeptische Stimmen. Und das hat sich später in einigen Regionen, in der Eifel zum Beispiel, auch ausgebaut zu einer handfesten Bewegung, wo wir auch vom Verband immer gewarnt haben, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie zu Teilhabern machen. Wer mit profitiert, wird automatisch zum Freund der erneuerbaren Energien.
Das ist schon mal ein Satz, den sollte man, glaube ich, so festhalten. Wer profitiert, der wird ein Freund der erneuerbaren Energien. Aber jetzt erklär du mal vielleicht persönlich, wenn du jetzt, du machst ja selbst auch Projekte, ich glaube, du machst gerade auch, bist gerade so im Abschluss von einem größeren Repowering, das heißt, du erneuerst gerade einen Windpark. Wenn da jetzt jemand kommt zu dir, irgendwie jemand auf der Straße oder sowas und redet dich an, sagt, der möchte das nicht so gerne haben, wie gehst du damit um?
Also, wir haben in der Tat an unserem Projekt in Dadesheim, der Ort nennt sich Stadt der erneuerbaren Energien, eine der kleinsten Städte in Sachsen-Anhalt, ein Windpark mit rund 40 Windrädern, der recht eingezwängt zwischen drei kleinen Orten liegt, mit 500 bis 800 bis 1000 Einwohnern dort. Und wir sind wirklich froh, dass wir von Anfang an, ich würde fast sagen, 100% Akzeptanz haben. Die Leute finden das gut. Warum? Weil sie in verschiedener Form beteiligt sind. Es sollte von Anfang an ein Bürgerwindpark werden. Aber damals, als im Jahr 2000, als wir starteten, war auch in Sachsen-Anhalt das Geld in den Haushalten noch nicht da. Man war auch vielleicht noch skeptisch, wie die Entwicklung geht. Aber immerhin 60 Familien haben sich dann als Geldgeber beteiligt. Und jetzt im zweiten Schritt beim Repowering wird der Windpark zu einem echten Bürgerwindpark mit lokaler Mehrheit der Anwohner und der Eigentümer umgebaut. Und da haben wir jetzt 150 Interessenten, die auch Teilhaber werden wollen. Ich denke im Moment nur an einen einzigen Menschen aus den drei Orten, der mich gelegentlich anrief und sagte: Mensch, Herr Bartel, ich höre die Windräder, wir haben gerade Ostwind. Derselbe rief mich aber im letzten Dezember an. Da hatten wir beschlossen, wir machen einen Bürgerstromtarif. Wir hatten im letzten Jahr durch die Ukraine-Krise erhebliche Gewinne im Windpark, mit denen wir eigentlich nicht gerechnet haben. Wir haben gesagt, wir geben das Geld in Form von verbilligtem Bürgerstrom an die Bürger zurück. Die Strompreisbremse liegt ja bei 40 Cent pro Kilowattstunde und wir haben gesagt, wir bieten den Strom einfach für 30 Cent an. Alle Bürger, die wollen, können direkt aus dem Windpark den Strom bekommen. Mittlerweile sind 2/3 der Bürger auf unseren Bürgerstromtarif umgestiegen. Wir haben ihn dann auch nochmal verbilligt in diesem Jahr von 30 auf 28 Cent. Und dann rief dieser einzige Skeptiker, rief mich im Dezember und sagte: Mensch, Herr Bartelt, heute rufe ich nicht an, um mich zu beschweren. Heute muss ich den Hut ziehen, da habt ihr echt was Tolles gemacht. Kann ich auch den günstigen Bürgerstrom bekommen? Ich sage: Selbstverständlich, für Sie wird er genauso gut angeboten. Also
Sehr
nochmal,
gut.
wenn wir Windbetreiber, wenn die Windindustrie dafür sorgt, dass die Bürger mit profitieren können, dass sie Teilhaber werden können, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt, dass man sieht, Mensch, die Region hat ja was davon. Unser Bürgermeister hat neulich bei einer Veranstaltung, da hatten wir alle Gemeinden aus Sachsen-Anhalt nach Dadesheim eingeladen, der hat gesagt, für uns ist der Windpark ein Glücksfall. Wir haben sehr, sehr viele Vorteile dadurch und wir haben euch eingeladen, euch andere Gemeinden, um euch davon zu erzählen, damit ihr in eurer Region möglichst keine Gegner habt, sondern von Anfang an die Windprojekte so organisiert, dass man lokal sehr viele Vorteile hat.
Also und die konkreten
Also
Vorteile, die du jetzt
auch.
genannt hast, wahrscheinlich wirklich war das am allerwichtigsten jetzt im letzten Jahr, das jetzt in den zurückliegenden Monaten, ist der Bürgerstromtarif. Ich war selber teilweise schockiert, wie die Stromtarife nach oben sind. Und wenn man dann statt 50, 30 Cent zahlt, dann sind das natürlich schon Beträge, die für die meisten Leute spürbar sind, ne? Und du
Ja, das
sagst, ihr habt
sind
jetzt
pro
sehr viele
Haushalt.
Anteilseigner auch noch mehr, ne?
Das sind bei diesem Bürgerstrommodell, das sind pro Haushalt ungefähr 300 Euro, die man sparen kann im Vergleich von 40 zu 30 Cent. Wärmestrom wird sogar für 22 Cent angeboten, Elektroautostrom auch für 22 Cent. Und Familien, die nicht nur den günstigen Strom beziehen von uns, sondern auch für die Wärme. Versorgung und das Elektroauto können pro Jahr rund 1.000 Euro sparen.
Das ist ja doch nochmal eine Hausnummer, ne? Sehr gut. Also ich hatte ja kürzlich bei meinem Podcast auch den Frank-Michael Uhle aus dem Rhein-Hunzel-Kreis zu Gast, die das auch versuchen, ähnlich, das war natürlich die Perspektive der Kommunalverwaltung, die versuchen das auch sehr ähnlich zu machen, auch eben, dass die Vorteile bei den Leuten ankommen. Und das scheint ja dort genauso gut zu funktionieren. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Rezept, wo man sagen kann, sorgt dafür, dass die Leute wirklich konkret was davon haben, ne? Nicht nur die hören, was ist gut fürs Klima.
Ja, wenn du mich das nochmal fragst, also wir haben seit 20 Jahren, seitdem der Windpark in Betrieb ist, uns immer wieder Dinge einfallen lassen, um die Vorteile vor Ort spürbar werden zu lassen. Wir haben zum Beispiel von Anfang an 1% des Umsatzes an die örtlichen Vereine abgegeben. In jedem Ort sind etwa 15 bis 25 Vereine. Die haben jeweils einen Förderverein gegründet. Und 1% des Umsatzes kommt in dem Verhältnis, wie Windräder in den drei Gemarkungen stehen, bei den Vereinen an. Und die können das Geld, das sind rund 100.000 Euro im Jahr, können die in demokratischer Entscheidung zwischen den Vereinen und auch in der Gemeinde für Zwecke, die sie gerade gut finden, anwenden. Und angesichts der Situation vieler Gemeinden, dass eben für sozial-kulturelle Zwecke kaum noch Geld da ist, ist das ganz wichtiges Geld, was die Struktur in diesen ländlichen Räumen am Leben hält und das Vereinsleben am Leben hält. Das war ein weiterer wichtiger Punkt. Wir haben bei uns im Ort 12, 13 Dauerarbeitsplätze geschaffen. Enercon, der Hersteller, hat eine Servicestelle bei uns im Ort eingerichtet. Und in einem kleinen Ort 13 Arbeitsplätze ist schon mal was. Wir haben von Anfang an entschieden, der Sitz der Gesellschaft bleibt vor Ort am Standort, sodass 100% der Gewerbesteuer vor Ort bezahlt werden. Das sind 500.000 bis 800.000 Euro in der Einheitsgemeinde und wir sind größter Gewerbesteuerzahler. Also alle diese Dinge führen dazu, dass der Bürgermeister heute sagt, das ist für uns ein Glücksfall, den Windpark zu haben.
Wenn du jetzt berichtest, das sind jetzt sozusagen Erfahrungen und das sind konkrete Dinge, die du machst. Du warst jetzt gerade in Australien, wenn wir nochmal zur globalen Ebene zurückkehren. Wie ist dein Eindruck? Wie sind welche Rolle spielen solche Modelle international in anderen Ländern? Hast du den Eindruck, dass das auch stärker zum Tragen kommt? Hast mir auch schon mal in einem Vorgespräch erzählt, dass es durchaus Diskussionen so in dem Bereich gab in Tasmanien. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie ist es international? Ist es was, was sich zu einem Trend entwickelt, sozusagen diese Bürgerbeteiligung? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also, man muss das natürlich auch ehrlich so beschreiben, wenn ich gesagt habe, Tasmanien hat schon 100% Erneuerbare, dann ist das im Wesentlichen ein einziger Akteur, nämlich Hydro-Tasmania, der 75% der Energie der Insel mit Wasserkraft erzeugt und weitere 25% mit Windenergie, die auch der Wasserkraftbetreiber, also das State-owned Company, die im staatseigenen Besitz befindliche Hydro-Tasmania, das realisiert. Es waren auch kleine und mittlere Akteure da, die so wie wir sich auch durchsetzen müssen gegen die Großen, die dort gesagt haben, na, es gefällt uns eigentlich gar nicht so, dass wir im Grunde Monopolisten haben, sondern ich habe einen Kollegen vor Augen, der mir sagt, ich habe hier drei, vier tolle Projekte und ich bin extrem frustriert. Sagte öffentlich in der Schlussrunde, und Hydro-Tasmania saß auch vorne, Regierungsvertreter saßen vorne. Ich bin extrem frustriert, dass wir mit unseren Projekten, die sind relativ fertig, nicht ans Netz kommen. Es waren dann Vertreter aus Australien da, es waren Vertreter aus Japan da, die neben mir, ich habe das ähnlich gesagt, deutlich gemacht haben, wenn wir wirklich eine schnelle Entwicklung bei den Erneuerbaren wollen, und möglichst ohne öffentlichen Widerstand, ohne großen Widerstand, dann geht das eigentlich nur, wenn wir faire Marktbedingungen haben, wenn die kleinen und mittleren auch ihre Rolle spielen können und wenn auch Gemeinschaftsprojekte, Bürgerenergieprojekte und ja, Community Power, sagt man im englischen Raum, Projekte eine Chance haben. Die sind letztlich die Akzeptanzbringer. Und das, denke ich, könnte auch von den Großen verstanden werden, dass es für sie ein riesiger Vorteil ist, wenn sie für faire Marktbedingungen zu gewinnen wären, weil einfach dann die Zustimmungsraten größer sind und die Ausbauzahlen größer sind, sodass die Industrie am Ende dann viel mehr verkaufen kann, als wenn man den Bereich der kleinen und mittleren und der Bürgerenergieakteure abwürgt.
Du hast jetzt ja schon fast meine nächste Frage beantwortet, die ich dir stellen wollte. Also, das glaube ich, hat jetzt schon sehr, sehr viele Hinweise gegeben. Wir kommen auch langsam zum Ende von dem Podcast. Die Zeit vergeht ja immer so schnell. Lieber Heinrich, wir sind uns ja einig, unsere Vision ist die Welt, die nur mit 100% erneuerbaren Energien funktioniert. Du hast du sehr viel Beitrag geleistet als Unternehmer, aber auch über die Verbände, über die du dich engagiert hast, dass da die politischen Rahmenbedingungen entsprechend sind und dass das so umgesetzt wird. Wo siehst du den meisten Handlungsbedarf? Wenn wir jetzt vielleicht mal in Deutschland angucken, aber auch international, so allgemein global gesehen. Ich vermute mal von dem, was du gerade sagtest, dass das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerenergie da auch eine wichtige Rolle spielen wird bei deiner Antwort. Aber sei einfach mal frei. Was wären jetzt die wichtigen Schritte? Du hast beschrieben, was in der Vergangenheit wichtig war. Was sind jetzt die wichtigen Schritte und die wichtigen Entscheidungen, die getan werden müssten, um die Welt erneuerbar zu machen?
Ja, wenn man vielleicht mal mit dem Schreckensszenario anfängt, es ging gerade im letzten Tag durch die Presse, die Gletscher schmelzen immer schneller, die Flüchtlingsströme nehmen immer mehr zu. Wir schicken unser heißes CO2 nach Afrika und dann haben wir dort nicht mit 43 Grad, sondern 45 40 Grad zu tun. Ich war zweimal in Mali. Ich weiß es, was es bedeutet, bei 45 Grad in Mali noch irgendeine Aktivität auf die Beine zu bringen. Da sieht man, wir müssen ungeheuer Tempo aufnehmen, wenn wir die Welt lebenswert für unsere Nachkommen behalten wollen und nicht nur für unsere Nachkommen, auch die für die jetzt Lebenden in den heißen Zonen. Und wir haben Untersuchungen von europäischen Universitäten, Stefan, die kennst du auch, dass wir im Prinzip mit größtmöglicher Anstrengung 2035 100% erneuerbar weltweit erreichen könnten, wenn es maximale industrielle und internationale Anstrengungen gäbe. Deutschland sagt, wir wollen das bis 2045 erreichen. Ist auch noch ambitioniert, aber es geht umso schneller, je mehr Kräfte wir freisetzen, je mehr Akteure mitspielen. Und ich sehe es mal hier in meinem Heimatkreis Steinfurt am Teutoburger Wald. Das ist ein Bürgerenergiekreis. Es gibt hier rund 20 Bürgerenergieprojekte. Der Kreis hat sich Leitlinien gegeben für möglichst viel Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung. Das ist ein ungeheuer erfolgreiches Modell. Ich schaue mal auf den Frank-Michael Uhde, Kollege, lieber Kollege aus dem Rheinland, wo in dem Kreis auch es sehr gut läuft. Das heißt also, wenn wir regionale Initiativen haben, wenn Einzelne mitspielen können, wenn Gemeinschaftsprojekte Chancen haben, kann die Entwicklung viel, viel schneller und mit viel mehr Freude, sage ich jetzt durchaus der Bevölkerung. Ich mag das Wort Akzeptanz nicht so gerne. Kann es viel besser, viel abgestimmter und ja, mit viel mehr Erfolgseffekten laufen. Und ich denke, das ist die Herausforderung, dass wir in Deutschland die Rahmenbedingungen für Bürgerenergie auch noch verbessern. Sie sind nicht schlecht, sie können aber noch verbessert werden, auf europäischer Ebene ebenfalls. International kann man auch einiges tun, aber letztlich sind wir Einzelne und sind wir Verbände, denke ich, gefordert, immer wieder unsere Erfolgsgeschichten zu erzählen, im privaten Kreis, im kommunalen Kreis, auf Kreisebene, auf Landesebene, aber auch international über Konferenzen, wie da in Australien, um den Gedanken, wir können viel schneller sein, wir können profitieren, wir können Teilhaber sein, dieser ungeheuer wichtigen Entwicklung, um diesen Gedanken einfach weiterzuführen und ja, zum weiteren Erfolg von 100% regenerativ auf internationaler Ebene beizutragen.
Lieber Heinrich, also ein Wort möchte ich nochmal wiederholen, das hat mir jetzt besonders gut gefallen. Das ist in dem Zusammenhang nicht so oft einfach Freude, hast du gesagt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Freude dabei haben bei der Energiewende. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig. Ne? Neben dem Beteiligung, was ja finanzielle und so weiter, vielleicht ein bisschen trockenere Aspekte, aber das Freude motiviert mitzumachen, das führt dann ja auch aus dieser wahrgenommenen Lähmung, die ja, glaube ich, viele angesichts dieser schrecklichen Krisen in der ganzen Welt haben. Ja, das ist ein sehr optimistischer Ausblick, würde ich sagen. Und ich glaube, das Schöne daran ist ja, wir können bei dem, was du vorschlägst, alle dazu beitragen, dass die Freude zunimmt. Je mehr, desto besser. Insofern ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Nicht nur auch in meinem Interesse, was deine Verbandsarbeit und die politische Arbeit angeht, sondern natürlich auch für deine unternehmerische Tätigkeit, dass das weiter so gut läuft, und dass das weiter auf die Unterstützung und auf die Freude stößt bei den Leuten, wo du da tätig bist.
Ja, danke schön. Gerne.
Ja, damit verabschiede ich mich wieder von heute. Nochmal herzlichen Dank, lieber Heinrich, und verabschiede mich auch bei den Hörerinnen und Hörern und werde in Kürze auch wieder bekannt geben über die sozialen Medien, wer mein nächster Gast ist. Tschüss und auf Wiederhören.